Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ich möchte anknüpfen an das Lied gemacht für diese Zeit. Hat mich sehr angesprochen. Und auch dieser Gedanke, der sich daran anknüpfte, dass man ja so manches Mal auch, wie soll ich das sagen, also so hab ich es empfunden, dass alles so sehr negativ besetzt ist. So, ne? Und wir das manchmal empfinden. Und das stimmt ja auch. Und trotzdem sind wir ja für diese Zeit gemacht. Und das ist ja kein Zufall, oder? Dass du und ich so in der Altersrange, mit der du unterwegs bist und mit der ich unterwegs bin, dass wir, so wie wir sind, in dieser Zeit hineingestellt worden sind. Und ich glaube, das hätte sich keiner, auch derjenige, der ein bisschen älter ist, so mal in seiner Jugendzeit oder in seinen Mit-40ern irgendwie gedacht, dass er nochmal so eine Zeit erleben würde, oder? Dass sich Dinge so verändern. Aber so dies gemacht für diese Zeit. Und mein Anliegen für heute ist es eigentlich, dem nochmal zu sagen, wozu sind wir gemacht? Was heißt das? Wir sind in dieser Zeit gemacht, um in dieser Zeit zu lieben. Das ist unser großer Auftrag. Und das hat nichts mit was Depressivem, Schlechten oder so zu tun, sondern das ist so eine, finde ich, eine super Botschaft, dass wir, egal wie die Zeit ist, in der du und ich mal gerade leben, oder? Dass wir ein unglaublich großes Privileg haben, dass wir in dieser Zeit, egal wie sie ist, lieben können. Ich habe ja so einen kleinen Enkel bekommen, ne? Das ist ja ganz großer Spaß und so. Und gestern Abend durfte ich so ein bisschen auf den aufpassen. Eltern waren mal weg, ne? So ein bisschen zum Feiern und so. Ja, wie soll ich das sagen? Also irgendwie, ich glaube, so um 7:30 so zu Bett bringen, ne? Und dann irgendwie um 9:00 das erste Mal quaken. Dann muss ich auch sagen, der schläft in einer anderen Wohnung. Ich habe das Babyfon, ne? Dann also wieder rüber und so ein bisschen, na, da, war ruhig, okay. Dann so kurz nach 12:00 wieder, da war aber ein bisschen unruhiger, habe ich mich mit ins Bett gelegt, so, ne? So, und dann, als ich wieder drüben war, immer hin und her, ne? So, ne? Hose wieder anziehen und rüber und so, ne? Und dann irgendwie ging es, glaube ich, wieder so 12:45 los oder so, keine Ahnung. Da habe ich die Hose nicht mehr angezogen, ich bin hier in Unterhose, ne? Aber auf dem Weg kam mir Gott sei Dank an der Tür die Eltern entgegen. So, ne? Dann habe ich denen noch das Jetzt könnte man sagen, oh, und ehe ich dann im Schlaf war, glaube ich, 14:45 oder so. Ne? Jetzt könnte man sagen, anstrengend ab. Das war so schön. Allein um Mitternacht nochmal mit dem Kleinen sich mal gerade so ins Bett zu legen. Und das ist so schön, diese Liebe zu spüren. Ne? Der war sofort wie weg. Und dann hat er so mit seinem Kopf, genauso mein Kopf, und dann, der hat noch nicht ganz so lange Arme, der Kleine. So, dann unser Arm so um mich rum und dann landet er aber hier so, ne, die Hand. Hey, wisst ihr was? Das gemacht, das ist meine Zeit gestern gewesen. Ich weiß nicht, in welche Zeit du reingestellt bist. Aber wenn wir lieben können, okay, und Liebe empfangen, hey, was fehlt uns dann? Das ist der Moment, ich sag mal, da kommt doch so ein Feenstaub in unser Leben rein. Hat nichts mit Geld zu tun, hat doch nicht mal was mit Gesundheit zu tun. Das ist davon ganz unabhängig. Da kann ich mit Rückenschmerzen bei dem Kleinen liegen. Versteht ihr das? Ihr versteht mich, ne? Hey, wir sind für eine Zeit gemacht. Jawohl, die bringt Herausforderungen mit sich. Völlig klar. Aber wir sind in dieser Zeit zum Lieben gemacht. Und dann ist nichts Schlechtes an dieser Zeit. Wenn uns das gelingt, wenn wir das erleben, leben wir in einer super, super, duper, super, duper Zeit. Aber es ist klar, und da können wir auch nicht drum herum reden, dass gerade das Thema Lieben umfochten und umkämpft ist. Auch in dieser Zeit. Matthäus Kapitel 24, da redet Jesus wirklich vom Ende der Welt. Vom Ende der Zeit redet Jesus. Und also das Konzept ist, es gab einen Anfang dieser Welt und es gibt ein Ende dieser Welt. So, das Ende ist da, wenn Jesus wiederkommt, diesmal nicht als Kind in der Krippe, Weihnachten, auch nicht als Mann am Kreuz, der gestorben ist, sondern wenn er wiederkommt, wird er als König mit einer Krone, als König dieser Welt. Und er wird das Böse abschaffen und richten, und er wird das, was geglaubt hat, was gut ist, das wird er retten. Und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, die nur noch gut ist. Unglaublich. Okay? So. Und er sagt, Jesus sagt hier in Matthäus 24, dass so gegen Ende wird es schlimmer werden. Es ist immer schlimmer geworden, oder? Wenn wir unsere Natur angucken, unsere Schöpfung angucken, das wird doch nicht besser, oder? Nein, es wird nicht besser. Auch Krankheiten, es gibt Krankheiten, da stemmen wir uns mit aller Macht als Menschheit gegen und dann werden die auch mal so zeitweise ausgerottet, aber da haben wir schon wieder gleich ein paar andere dabei. Ne? Also irgendwie, das ist eine Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, und er sagt, und gerade diese Auseinandersetzung, die nimmt gegen Ende zu, wie Wehen. Jetzt habe ich Gott sei Dank nie Wehen erleiden müssen. So, ne? Ja, ihr wisst Bescheid, ne? Also ihr... Die anderen 50% von uns hier, ne, im Raum. So, ne, also wie sind wen? Ne? Ich stelle mir das ja nur vor. Ich war mal dabei, aber ich habe es ja nie erlebt. Aber was ich weiß, die kommen in Schüben. Und sie werden stärker. Das weiß ich. So, jetzt kann man natürlich sagen, gerade wenn man so einen Schub nachlässt, denkt man, oh, ist ja gar nicht so schlimm, wird ja alles besser. Ja, dann kommt der nächste Schub. So, ne, und das steigert sich so lange, bis die Geburt dann da ist. Und Jesus sagt uns, genauso ist es mit diesen Katastrophen dieser Welt. Die kommen in Schüben, da lässt es auch mal wieder nach. Hey, wie viele Jahre Frieden haben wir jetzt als Deutsche erlebt? Das ist unglaublich, oder? Das ist unglaublich, was wir eine Zeit hatten nach dem Zweiten Weltkrieg. Haben wir die verdient nach dem Zweiten Weltkrieg? Nein, wir hätten alles andere verdient. Aber da haben die Wehen nachgelassen. So, und jetzt merken wir wieder irgendwie, oh, da bauen sich wieder Wehen auf, ne? So. Also, und jetzt sagt Jesus, als er über das ganze Ding spricht, was da so passieren wird an Katastrophen und Kriegen und so, da kommt er auch auf seine Kinder, auf seine Jünger, auf die Gemeinde zu sprechen. So. Die spielt da auch eine Rolle. Israel haben wir letztes Mal gehabt, ne? Spielt da auch eine Rolle. Ja. Und jetzt kommt er aber auf uns, auf die Gläubigen zu sprechen, ab Vers 9. Dann werden sie euch an die Gerichte ausliefern und euch misshandeln und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Also gehen wir nicht groß drauf ein, aber Verfolgung, ne? Und ich glaube, wir haben eine Schicksalsgemeinschaft mit den Juden. Haben wir letztes Mal ein bisschen besprochen. Ich sag, diejenigen, ja, die heute gegen Israel auf die Straße gehen, werden morgen gegen die Christen auf die Straße gehen. Das ist so. Das ist eine Schicksalsgemeinschaft. In den KZs haben die Juden gesessen, zuhauf. Und da haben gläubige Christen gesessen. So, ne? Und genau das sagt er hier. Das wird kommen. Wir sind in Deutschland im Moment ziemlich verschont. Weltweit findet eine riesen Christenverfolgung statt, gerade in Asien, in den muslimischen Ländern. So, ne? Kriegen wir kaum was von mit. Ja? Geht aber mal in deutsche Flüchtlingsheime. Ja, da werden teilweise Christen, ja, die aus dem Iran kommen, von anderen Iranern, die aber keine Christen sind, verfolgt. Riesenkatastrophen. Ja, da merken wir, was so rüberschwappt, was so kommt. Dann Vers 10. Wenn es soweit ist, werden viele vom Glauben abfallen und sich gegenseitig verraten und einander hassen. Soweit sind wir noch nicht. Aber wie kann man sich das vorstellen? Man muss sagen, wahrscheinlich ist das so vorzustellen, wir haben ja ein Christentum in Europa. Das sind ja riesen christliche Strukturen. So, ne? Jetzt ist es aber so, die werden aber immer mehr ausgehöhlt. Das heißt, die Strukturen gibt es noch. Es gibt die Systeme, die Kirchen, die... So, ne? Das gibt es alles. Ja? Aber es gibt auch noch welche, die wirklich glauben. Und das hat man immer erlebt. Das Christentum anfängt, Christen zu verfolgen. Geht man nach Skandinavien, da ist ja die lutherische Kirche noch viel mehr Staatskirche als bei uns. Da gibt es auch kaum Katholiken, weil die sind alle in der Minderheit. Und das sind doch die Machthaber, die absoluten Platzhirsche. Hat was mit der geschichtlichen Bedeutung zu tun. Und wenn man zum Beispiel in Finnland oder in Schweden aus der Bibel vorlesen würde, dass zum Beispiel Homosexualität Sünde ist, kannst du schon einen Strafantrag bekommen, der verfolgt wird. Das reicht aus. Ist schon soweit. Ja? Das sind Einzelfälle, die hätte es vor 10 Jahren nie gegeben. Aber wir merken, hier nimmt was zu. Und der Druck, der dort entsteht, ist nicht nur von irgendwelchen Politikern, sondern kommt oft von Staatskirchen. Die drehen an der Schraube. Ja, so ein bisschen, das fängt bei uns so ganz langsam an. Also Leute, die zum Beispiel nicht mehr in der Kirche Mitglied sind, sondern in der Freikirche Mitglied sind und eine Vokation haben für Religionsunterricht, denen wird das immer mehr entzogen. Wenn du nicht davon betroffen bist, kriegst du das noch nicht mit. Bist du davon betroffen, kriegst du es mit. Das fängt so langsam, das sind so Anzeichen, wo man denkt, oh weia, oh weia, oh weia. Vers 11, zahlreiche Propheten werden auftreten und viele von euch irreführen. Also so Verführung mit Irrlehren, all diesen Dingen. Aber mir geht's eigentlich hier um diesen Vers 12. Und weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz überhand nimmt, wird Liebe bei den meisten von euch erkalten. Wir sind gemacht für diese Zeit, aber wir sind auch gemacht zu lieben. Und einer der Hauptangriffe geht dagegen, dass die Liebe erkaltet. Wie findet das statt? Das wird uns hier kurz gesagt. Die Gesetzlosigkeit, also Gottes Wille wird nicht mehr gesucht und nicht mehr geachtet. Das ist erstmal immer ein gesellschaftlicher Prozess. Das fängt nicht in Kirche und Gemeinde an, sondern das fängt in Gesellschaft an. Gesellschaften müssen immer wieder neu entscheiden, was ist richtig und was ist falsch, welche Gesetze machen wir, was wird auch nachher von Gesetzen wie sanktioniert und verfolgt und so. Ne? Also das ist erstmal ein staatliches, ein gesellschaftliches Vorgehen, auch nicht nur ein staatliches, sondern erstmal ne, Meinungsmacher, YouTube und so, ne, auf irgendwelche in Filmen. Ne? Das ist ja so, was so im kulturellen Bereich und irgendwann zieht meistens der Gesetzgeber nach, weil der merkt, da kommen Spannungen, da kommen Themen auf. Also hat sich der Gesetzgeber gar nicht gesucht, ne? Sondern die werden von der Gesellschaft reingetragen. Und er versucht dann damit umzugehen. Ja, jetzt hat man ja nun nicht mehr den Eindruck, auf was wie es euch geht, dass die Gesellschaft und nachher auch der Gesetzgeber immer mehr fragt, irgendwie, sag mal, was ist eigentlich so das Gebot Gottes? Ne? Nehmen wir nur das Thema Sexualität. So, ne? Also Gottes Idee war ein Mann und eine Frau, ne? Die lernen sich kennen, die sagen irgendwann, hey, lass uns heiraten. Ja? Hoffentlich haben sie sich vorher schon lieben gelernt. Ne? Und nicht nur irgendwelche Zwangsehe oder so komische Konstrukte, die es auch geben mag, ne? Oder noch gibt, nicht nur mag. Sondern, ne? Und die sollen dann zusammen sein, so, ne? Bis dass der Tod sie scheidet und die sollen alle ihre Schwierigkeiten meistern und so, aber sie sollen in diesem Konstrukt von Ehe, in dieser Lebensgemeinschaft, sollen sie lieben lernen. Das ist die Idee. Okay. So, ne? Mittlerweile geht ja in unserer Gesellschaft das total irgendwie durcheinander. Ne? Also du musst nicht mehr heiraten, um zusammen zu sein. Ne? Kannst auch Sex haben vor der Ehe. Ist vor Gott Sünde. Ist nicht das Gesetz Gottes. Da hat Gott nie so gedacht. Ihr lernt euch kennen und dann macht er miteinander fest, warum. Aus Sexualität könnten Kinder entstehen, könnte sein. Das ist immer so, mit Männlein und Weiblein und Bienlein und Blümlein und so. Sollen Kinder in einer stabilen, liebevollen Beziehung groß werden oder nicht? Ja, natürlich. Besseres kann dem Kind gar nicht passieren. Das ist erstmal der Gedanke Gottes. So, und jetzt gerät das aber alles durcheinander. Das wird alles torpediert. Ne? Bis dahin ist Mann noch Mann oder Frau Frau, keine Ahnung. Man könnte es ja biologisch relativ einfach machen. Ne? Es gibt ja XX-Chromosomen und XY-Chromosomen. Jetzt kannst du nachgucken. Ne? Also entweder hat man XX oder XY. Damit wäre die erste Frage eigentlich geklärt. Wenn es nicht darum geht, gut, das eine ist das Biologische, was Gott geschaffen hat, aber wie empfinde ich mich? Versteht ihr? Jetzt geht das ganze Rad wird gedreht und ich glaube, gibt's noch irgendwo einen Film, wo keine Homosexuellen irgendwo auftauchen oder wo es alles so ein bisschen kreuz und quer geht und zum 5. Mal verheiratet oder nicht verheiratet, noch nie verheiratet, aber drei Kinder von unterschiedlichsten Partnern und so. Und also irgendwie, also ich sag doch mal, die Gesetzlosigkeit wird doch zelebriert, oder? Die wird zelebriert. So, damit fängt das an. Ne? Nur, es schwappt rüber. Und ich möchte, das sagt Jesus hier prophetisch. Und das wird rüberschwappen auf euch. Ja? Auf euch, das heißt, auf die Gemeinde. Ein Umfeld prägt uns. Wir diskutieren doch auch in der Gemeinde mittlerweile Themen, die hätten wir vor 30 Jahren überhaupt nicht diskutiert. Die waren gar nicht so da. So, ne? Mittlerweile kommen die. Also ich bin ja schon über 30 Jahre jetzt Pastor, glaube ich jedenfalls, so ungefähr. Ne? Also so ja, damals Gemeindefreizeiten, sage ich mal, konnten alle Leute mitfahren, aber unverheiratete Paare hätten noch nie ein Zimmer bekommen auf der Gemeindefreizeit. Nie. Ne? Hätten wir gesagt, ey Freunde, ihr müsst das erstmal in Ordnung bringen und so. Ne? Ja, heute. Und es muss... Ich will ja gar nicht sagen, das war alles richtig und heute ist alles verkehrt. Es geht einfach darum, wie gehen wir damit liebevoll um? Das ist der Punkt. Aber die Lieblosigkeit, die spült erstmal, angefangen über eine Gesetzlosigkeit, aus einer Orientierungslosigkeit, spült das auch in mein kleines christliches Leben rein. Ob ich will oder nicht. Das kommt. Ich lebe in meiner Gesellschaft. Ich bin ein Kind meiner Zeit. Also kommen all die Themen irgendwie über Film und Funk und Zeitung und Gesprächen und so, komm in mein kleines Leben rein. Ne? Und er sagt, so fängt es an. Und weil der Ungehorsam gegenüber Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten. Also was hier interessant ist, er sagt, das fängt mit Gesetzlosigkeit an und es ist ein Erkaltungsprozess. Also, das wird nicht schockgefroren. Und ich finde genau, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Das geht Schritt für Schritt hin. Also man kann ja, es soll ja dieses umgekehrte Experiment geben. Irgendwie Frosch im Wasser und du drehst so langsam die Temperatur hoch. Und weil es so langsam ist, merkt er nicht, dass es ihm zu heiß wird. Er bleibt im Wasser drin, bis er tot ist. So, ne? Und das ist jetzt aber umgekehrt. So, ne? Irgendwie Liebe gibt's eigentlich nur heiß. Gibt's eine kalte Liebe? Gibt's nicht. Also Liebe gibt's nur warm oder heiß. So, ne? So ist Liebe, ne? Ist eigentlich wie guter Kaffee, ne? Also so, ne? Guter Kaffee und Liebe gibt's nur. Ja? Ich weiß, es gibt auch Leute im Sommer, die trinken gerne kalten Kaffee, gut, okay. Aber nehmen wir mal die Ausnahme weg, ne? So und was ihr gesagt habt, und jetzt wird so schräubchenweise, Millimeter für Millimeter, sinkt die Temperatur, ne? Wird Liebe umdefiniert. Das ist ein Kampf, in dem wir gerade stehen. Es geht, der Kampf in dieser Zeit geht unter anderem um unsere Liebe. Dass wir das klar sehen. Für uns klar sehen, für unser Umfeld klar sehen. Dass wir, ich sag mal, das Thema benennen können. Das Problem benennen können. Dass wir sagen können, Jesus, vielen Dank, dass du uns darauf hinweist, hier geht es nicht nur um Rechnungen oder so, um politische Verhältnisse und wirtschaftliche Geschichten und so, sondern hier geht es im Kern drum, um meine und deine Liebesfähigkeit. Das ist der Angriffspunkt. Liebe soll kaputt gemacht werden. Ich finde das schon mal sehr hilfreich, weil ich bin ja genau in diesen Tendenzen mit drin. Meine Liebe, ich merke das doch, wird angefochten. Es ist doch nicht, dass ich älter werde und werde immer liebevoller. Ich kann auch älter werden und immer rechthaberischer werden, weil ich weiß es ja und alle anderen wissen es nicht und ich bin besser und die nächste Generation ist schlechter. Ne? Merkt ihr? Das kann sich ganz weise tarnen, kann ganz clever dahin herkommen, aber im Kern bin ich genau in der Falle, dass meine Liebe nach und nach erkaltet. Also, es gibt einen Kampf um die Liebe und das Erste war, es gibt einen Kampf gegen die Liebe. Und die Strategie haben wir erkannt. Es geht erstmal, es fängt mit Ungehorsam gegenüber Gottes Gesetz und Gottes Geboten an. Also Gottes Gesetze sind gut, sind das Leben, sie sind nicht unser Wille. Also hat einer von euch die Idee von Ehe gehabt? Damals bei Erschaffung der Welt? Wir haben eine Sehnsucht nach Ehe, ja. Aber das ist doch nicht unser Gedanke. sondern das hat Gott gemacht. Und von daher hat er da auch Ordnungen und was so richtig ist und gut ist und Orientierung und so. Ne? Das ist aber nicht mein Wille. Ich kann es vielleicht nachdenken. Vieles bürstet mich sogar gegen den Strich, wo ich irgendwie sage, Freiheit, ja? Spaß haben. Gut, ich sage, die anderen sollten nicht zu doll dabei verletzt werden, aber erstmal, das ist so die Maxime, das ist das Gebot der Stunde. Ne? Und Gott sagt, ja, Spaß, ja, ja. Aber ich sag dir, Spaß ohne Reue. Nachhaltig Spaß. Ne? Und deswegen gebe ich dir so ein paar Orientierungen, ein paar Gebote, damit du wirklich Spaß ohne Reue hast. Also, das ist so die Strategie Gesetzlosigkeit. Man fragt nicht mehr nach, was steht in der Bibel, wie hat Gott sich das gedacht, sondern man macht es einfach so, wie es ein gut scheint, wie die Situation es so hergibt, was die Gesellschaft gerade so denkt, so und nicht. Und die andere Strategie ist irgendwie erkalten. Allmählich, kaum merklich, wird schrittchenweise der Wille Gottes weniger, so und damit die Definition von Liebe. Die Liebe muss doch mal definiert sein, oder? Ne? Kinder missbrauchen ist nicht gut. Ne? Ist eine Definition. Ich könnte sagen, aber ich habe die Kinder doch lieb dabei, wenn ich mit denen kuschel und so, ne? Und ein paar unangenehme Dinge mache. Das gibt's Leute. Ja, ist vielleicht deine Definition, aber ist nicht Gottes Definition. Ist Sünde. Ist nicht Liebe. So, ne? Und dieses schrittchenweise allmählich erkalten. Zweite ist also einmal Kampf so gegen die Liebe und jetzt Kampf für die Liebe. Die Strategie Jesu sieht genau andersrum. Erstmal orientiere dich am Willen Gottes. Ich sag, lies in der Bibel. Der Kirill Swiderski, der kommt doch zu uns. Und ich war kurz in Versuchung zu sagen, komm, der nimmt uns in das Thema Israel mit rein. Versteht ihr? Das ist doch irgendwie, jetzt haben wir so jemanden, der da so drin ist und dran ist. Und das war aber, als ich den Termin gemacht habe, war nicht das Thema, sondern ich wollte ihn zum Thema Bibellesen haben. Wie sieht ein Jude und ein Christ auf das Thema Bibel? Das war mein Punkt. Und ich war wirklich kurz davor, das Thema zu kippen. Ja, ich war wirklich kurz davor und habe dann gesagt, nee, das Thema Bibel, den Willen Gottes suchen. Das ist so grundlegend, das ist viel grundlegender, als gerade die aktuelle Situation in Israel zu beurteilen. Das ist viel grundlegender. Das ist das viel wichtigere Thema. Wir bleiben bei dem Thema. Und ich möchte dich und mich ermutigen, dabei zu sein, dass wir wieder diesen Impuls immer wieder ermutigt werden. Gottes Wort, was steht wirklich drin? Was hat er uns zu sagen? Was ist sein Wille, nicht mein Wille? Nicht mein Wille geschehe, sondern sein Wille. Das ist Gottes Strategie, Jesus Strategie im Kampf für die Liebe. Seine Definition von Liebe. Auch so zu merken, ich entspreche dem nicht oder finde das auch nicht gut, ich habe da andere Vorstellungen, okay. Aber dann in diese Spannung reinzugehen und mich dem auseinanderzusetzen. Die zweite Strategie, die Jesus hier anschlägt, im Matthäus, die da drin enthalten ist, in dem ganzen Kapitel ist, jetzt Liebe konkret werden zu lassen, indem man dient. Wenn wir da ein bisschen weiterlesen, Matthäus 24, also es ist immer noch dieses Thema Endzeit und die Katastrophen und Herausforderungen, die es da gibt. Wir sind für diese Zeit gemacht, wir sollen in Liebe bestehen, aber gerade die wird angefochten. Und dann sagt er in 24, ab Vers 45, erzählt Jesus Geschichten von Dienern. Merkt er, Dienern? Es geht um Dienen. Von einem Herrn und er hat Diener. Und er gibt immer diesen Dienern einen Auftrag. Und jetzt ist immer die Frage, und dann geht der Herr weg. Jesus gestorben, auferstanden. Dann hat er uns einen Auftrag gegeben, wir sollen einander lieben. Das ist einer der größten Aufträge, die er uns gegeben hat. Wir sollen Gott lieben, einander lieben, ne? Und so. Und dann geht er weg und dann sagt er irgendwie, ich werde wiederkommen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir als Diener in der Zwischenzeit, wo die Zeiten schlechter werden? Ne? Wo die Stresstests kommen. So, auf diese Welt und auch in unser Leben. Was machen wir? Und genau diese Beispiele, und da wählt er das Diener und sagt irgendwie, Vers 46, ein solcher Diener darf sich freuen, wenn der Herr zurückkehrt und ihn bei seiner Arbeit findet. Was ist eine Strategie Gottes in dieser Zeit? Dass die Liebe nicht erkaltet. Dass ich anderen diene. Ich liege also nicht nur auf dem Sofa und mache mir philosophisch Gedanken, wie toll doch es ist zu lieben. Und vielleicht noch der nächste Gedanke ist, wäre auch schön, wenn die anderen mich noch mehr lieben würden. Nein, in die Richtung gehen wir nicht. Und was hier alle anderen mich nicht geliebt haben, dann bin ich auch noch böse auf sie und so. Nein, darum geht es gar nicht, sondern die Herausforderung, wie kann ich dich, wie kann ich die anderen, wie kann ich die, meine Gruppe, in der ich bin, wie kann ich die lieben, indem ich ihnen diene? Mit dem, was mir anvertraut ist, in Kapitel 25, Abvers 14 bis 30. Das sind die großen Zusammenhänge, die Jesus hier auftaucht. Also, ich werde mal praktisch. Kleingruppen. Ja? Liebe fängt damit an, dass ich in verbindlichen Beziehungen bin. Ne? Also stellt euch mal vor, ich könnte sagen, irgendwie, ach, ich liebe so meine Marion, ne? Bin aber nie zu Hause. Ja? Überweis auch kein Geld aufs Konto, helf nicht mit Putzen. Irgendwie, versteht ihr, was ist das? Ist das Liebe? Das ist ein Fake. Das kann ich bei YouTube machen, bei Instagram kann ich sowas machen, aber nicht im wirklichen Leben. Also Liebe hat damit zu tun, ich bin erstmal mit anderen verbindlich zusammen. Kleingruppe. Liebe fängt damit an, dass du in einer Kleingruppe bist und alle 14 Tage da bist. Das ist Liebe. Da sind wir noch nicht beim Level, aber damit fängt es an. Wenn ich nur hier in der Reihe sitze und denke, ja, ich habe die anderen auch alle lieb und so, das ist auch ganz toll und so, versteht ihr? Aber ich komme nicht ins Ding. Hab keine, und das fängt damit an, ich habe immer Beziehung. Ich bin da. Ich überlege mir das nicht jedes Mal neu und alle anderen denken, na, kommt er jetzt, kommt er nicht, keine Ahnung, stelle ich den Stuhl hin, decke ich den Teller, ja oder nein oder so, sondern die wissen, Lutz hat uns lieb, der dient uns, der dient uns mit seiner Anwesenheit. Selbst wenn er schlecht drauf ist. Ich muss es ja nicht gleich raushängen lassen. Aber ich bin schon mal da. Ich bin schon mal da. So, jetzt geht Dienen weiter. Ne? Jetzt kommt mir irgendeiner aus der Kleingruppe entgegen. An der Tür. Wie begrüße ich den? Mit Lieben. Komm, steh mal auf, Thomas. Wir haben ja mehrere, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ne? So. Versteht ihr? Ja, ihr habt das gesehen, ne? So. Ich war gerade, danke, bleib mal ruhig stehen. Ich war gerade wirklich in einer Gemeinde, da haben sich die Männer so begrüßt. Ich bin nicht rübergefallen. Das kann ich doch mit irgendeinem entfernten Bekannten in der Pommesbude machen. Oder? Da ist das angemessen. Aber in der Gemeinde?
Zu Corona-Zeiten?
Zu Corona-Zeiten, ja. Ja, selbst zu Corona. Ja, aber selbst zu Corona-Zeiten haben wir darum gekämpft in der Gemeinde, zu sagen, was haben wir gemacht? Irgendwie? Wir haben gesagt, rede mit deinen besten Freunden, die du hast in der Kleingruppe, ob ihr euch wirklich, ne, aus Entfernung so begrüßen wollt oder ob ihr sagt, okay, gehen wir eben miteinander in die Quarantäne, wir machen hier eine Ausnahme, wie begrüßen wir uns? Also wir haben nicht alle so begrüßt, ne?
Nee.
Aber ein paar, so ein, zwei, drei, vielleicht auch vier, Leute hatten wir. Vielen Dank, Thomas, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. In der Bibel gibt es den heiligen Bruderkuss. Der Schwesternkuss wird an der Stelle nicht erwähnt, ne? Sondern es gibt den heiligen Bruderkuss. Also davon sind wir weit entfernt. Ne? Dass wir uns küssen, das ist vielleicht nächstes Jahr oder so. Ja, ich muss ja auch noch Wachstumspotenzial geben. Aber wisst ihr was? Also ich möchte das wirklich ernst nehmen. Was heißt lieben? Heißt dienen. Und ich diene dem anderen, indem ich zuverlässig da bin. Und dann diene ich dem anderen, indem ich ihn erstmal warmherzig begrüße. Lieben ist doch nicht, oder? Lieben ist, hey. So. Was heißt dann lieben und dienen dann noch? Jeder in der Kleingruppe trägt was dazu bei. Ist das unser Motto? Jeder. Ja? Also wenn Holger die Stühle zur Verfügung stellt, weil wir bei ihm sind, bringt die Sabine irgendwie Brötchen mit. So, ne? Wenn es denn Frühstück geben soll oder Brunch geben soll, ne? Und kannst ein bisschen Saft mitbringen oder einen Wein oder keine Ahnung. Also jeder bringt was mit. Das ist Dienen. Und Dienen wurde noch keine Menschen in die Wiege reingelegt. Habt ihr mal ein Kind gesehen, was mit einem halben Jahr euch von morgens bis abends bedient hat? Das geht genau andersrum. Das heißt, wir müssen uns irgendwann eine Entscheidung treffen und sagen, ich möchte lieben lernen. Und das heißt, ich möchte dienen lernen. Und ich muss mir auch überwinden. Mal fällt es mir super leicht, mal fällt es mir auch schwer. Und dann geht der Kampf los. Dann geht der Kampf los. Es ist umkämpft. Was ich euch jetzt hier erzähle, jeder Punkt ist umkämpft. Ich kenne das auch irgendwie. Ich komme voll aus dem vollen Alltag, habe es gerade in die Gruppe geschafft, bin noch gar nicht ganz da. Und dann kann mir das auch passieren, dass er sage, hi, moin. Und nicht dem anderen in die Augen gucke und ihn erstmal drücke. Kann mir auch passieren. Da habe ich gerade ein bisschen verloren im Kampf. Okay, aber ich habe ja noch dann vielleicht eine Stunde oder anderthalb Stunden Zeit, das nachzuholen und in Gang zu kommen. Ne? Also, was heißt liebevoll dienen? Ich erzähle von mir und ich höre es mal an. Ich habe, diese Woche wurde mir so schön, ich wurde so geliebt und so gedient von jemandem aus der Kleingruppe. Der hat mir einfach mitten im Alltag eine WhatsApp geschickt. Hallo Lutz, wie geht es dir? Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Aus heiterem Himmel schickt mir ein liebevoller Bruder mitten im Alltag, im Gewühl und all den Kämpfen auch meines Lebens, schickt er mir eine Kurznachricht. Hallo Lutz, wie geht es dir? Ich glaube, da war noch ein kleines Herzchen bei. Ich finde, ein Herzchen vom Mann, ne? Das ist ganz besonders. Man müsste eigentlich immer so eine Schleife drumherum machen und so und sagen, ah, ne? Okay. Hey, das ist Dienen. Jemand fragt nach. Okay? Jemand erzählt offen. Wir dienen einander mit Ehrlichkeit, mit Wahrheit, mit Warmherzigkeit, oder? Ich finde das so, so schön, dass Jesus uns hier nochmal darauf aufmerksam macht. Es geht um einen Kampf um die Liebe. Es gibt einen Kampf gegen die Liebe und für die Liebe. Und für die Liebe, die Strategie ist Gottes Gebot und Gottes Wille. Ich orientiere mich danach. Und ich gebe ihm Recht. Und ich gehorche. Die zweite Strategie ist, ich diene den anderen. Ich diene den anderen. Ich tue ihnen wirklich Gutes und ich lasse mir auch Gutes tun. Das ist manches Mal sogar schwerer. Manches Mal schwerer. Ich gebe jemandem lieber 50 Euro, als dass ich von ihm 50 Euro kriege, wenn ich es brauche. Und das gehört auch mit dazu. Einander zu lieben, einander zu dienen, das auch zuzulassen. Auch so eine Umarmung zuzulassen. Auch so eine WhatsApp zuzulassen. Lutz, wie geht es dir? Und dann nicht sagen, so wie so ein Kerl, ne? Das ist mir alles viel zu persönlich hier. Und muss ja. Und weiter. Ne? Und weiter wäre meine Reaktion, und wie geht's den Kindern? So, weißt du, schon mal wieder abgelenkt. So, ne? Also ist ja als zweiten und dritten Schritt auch sehr schön, aber erstmal dazu bleiben, das zuzulassen. Ich diene und lass mir aber auch dienen. Und manchmal ist genau das Schwierige. Und die dritte Strategie, die Jesus hier im ganzen Kapitel auftut, das ist Matthäus 24, der nächste Vers 13. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Frage nach dem Willen Gottes und nach seinem Wort. Die Bereitschaft, dem anderen wirklich zu dienen und mir dienen zu lassen. Darin standhaft zu bleiben. Bis zum Ende. Bis zum letzten Atemzug. Nicht nachzulassen. Nicht irgendwann diesen Weg abzubrechen. Ich bin ja wirklich schon ein paar Tage Pastor, ne? Und ich kann euch sagen, ich habe schon reihenweise Menschen erlebt, die mit Gott und Gemeinde gut angefangen haben und heute nirgendwo mehr sind. Ich will nicht sagen, verbeten die noch und so, das kann alles sein. So, ne? Das sind immer so Christen auf ganz, ganz niedrigem Niveau. Aber dem, was Gott vorhatte, weil Lieben gehört in Beziehung, in Gemeinschaft, das haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Und es ist nicht gut. Kann euch sagen, also, da kannst du die Uhr nachstellen. Wenn Leute nicht mehr in verbindlicher Gemeinschaft mit anderen Christen sind, in Gemeinde und nicht mehr dienen, kannst du dir die Uhr danach stellen, das ist eine Frage von Zeit, da ist die Liebe erkaltet. Ist so. Nichts anderes sagt Jesus, deswegen warnt er uns ja auch davor. Ne? Spricht Jesus das ganz, ganz deutlich an. Wir sind gemacht für diese Zeit, wir sind gemacht für die Liebe. Die Liebe ist umkämpft. Es gibt eine Strategie gegen die Liebe, gegen Gottes Gebot. Und das findet schleichend statt, erstmal so graduell erkaltend und nachher aber erkaltet. Und die Strategie Jesu für die Liebe ist, Gottes Geboten seinen Willen wichtig nehmen, ernst nehmen. Einander wirklich praktisch zu lieben, das heißt praktisch zu dienen und das beständig zu machen, bis zum letzten Atemzug. Wir leben in einer super spannenden Zeit. Wir leben in einer großartigen Zeit. Weil, glaube ich, gerade in dieser Zeit wird die Liebe den großen Unterschied machen. Amen.
Ich möchte euch segnen für die nächste Woche. Die nächste Woche, da wollen wir wieder Licht sein für die da draußen, für die, die meinen, sie könnten auch ohne Gott gehen und sie werden aber an uns sehen, weil wir werden jedem dienen. Wir werden den Leuten Gutes tun, wir werden sie anschauen beim Gespräch, werden ihnen zuhören, wir werden auf sie eingehen, soweit es uns möglich ist, und wir werden Licht sein im Dunkel dieser Welt. Die Welt ist noch nicht ganz dunkel, denn es gibt uns ja noch. Und wir werden da rausgehen und wir werden das Wort, unser Wort, das Wort des Herrn Jesus Christus an alle weitergeben. Denn es ist ein gutes Wort, das wissen wir. Und damit möchte ich euch segnen und möchte euch für die nächste Woche ausrüsten.